Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazit-Ausgabe am Samstagabend. Wir bieten heute viel Bühne. Der Faust-Theaterpreis wurde verliehen, ganz wichtiger Preis in der Branche. Und wir werden gleich hören, wer ihn bekommen hat und auch welche Inszenierung. Eine Uraufführung in Zürich interessiert uns. Dort kam der jüngste Roman von Virginie Despentes auf die Bühne, Liebes Arschloch. Und dann natürlich das hier.
Setzt euch hin, Mensch. Ich muss anfangen. Sonst wird es wirklich Totensonntag und ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Aber wie gesagt, das ist keine öffentliche Andacht, sondern das ist eine lustige Unterhaltungsshow. Ich kann ja nichts dafür, dass Sie mit mir die besten Zeiten Ihres Lebens verbinden. Machen Sie es einfach so wie ich. Ich rede mir einfach ein, ich habe die besten Zeiten meines Lebens noch vor mir. Das hilft natürlich. Aber ich danke Ihnen. Danke. Ich danke Ihnen jetzt schon für 35 Jahre. So lange habe ich das nämlich gemacht. Und ich hoffe, ich
willkommen
kann es immer noch.
Auf der Showbühne, also von Thomas Gottschalk. Die letzte Wetten-Das-Sendung läuft momentan noch im Fernsehen. Vielleicht die letzte, muss man ja sagen. Mit großen Stars, das hat Thomas Gottschalk immer geschafft. Mit Cher, mit Helene Fischer, mit Take That. Alle saßen heute Abend wieder auf dieser großen Couch. Wir sprechen darüber hier bei Fazit nach den Kulturnachrichten. 40 Künstlerinnen und Kollektive in 13 Kategorien sind dieses Jahr für den Faustpreis nominiert gewesen. Das hört sich unübersichtlich an, aber Theater ist eben mehr als nur Regie und Schauspiel. Und der Faust ist nun mal der wichtigste Theaterpreis, der verliehen wird vom Deutschen Bühnenverein, der Akademie der Darstellenden Künste, in Kooperation mit der Kulturstiftung des Bundes. Wir brauchen die Bühne als Kristallisationsorte gesellschaftlicher Debatten, hat Carsten Broster, Präsident des Bühnenvereins, in seinem Statement gesagt. Und das zeigten die Nominierungen, meint er. Eine Aussage, die ja gerade jetzt, wo alle um Einsparungen fürchten, vielleicht auch noch mal eine ganz andere Dimension bekommt. Michael Lages, Sie haben die Verleihung für Fazit verfolgt. Gehen Sie da mit, Carsten Broster? Hat dieser Abend die Kraft des Theaters gespiegelt?
Also von Einsparungen hat heute Abend Gott sei Dank niemand geredet. Überhaupt niemand. Im Gegenteil, es gab ziemlich starke Statements für die Kraft des Theaters. Speziell von Klaus Zierlein zum Schluss. Das ist, der war mal Opernintendant in Frankfurt und in Stuttgart und zum Schluss Leiter der Bayerischen Theaterakademie in München. Auch Bühnenvereinspräsident war er mal. Und er hat deutlich gesagt, was Theater sein kann, nämlich tatsächlich die Probleme der Zeit, das Leiden des Menschen zu zeigen und nicht etwa sozusagen alte Konflikte wie Rassismus oder schlimmere Dinge irgendwie aus den Stücken rauszuschneiden, damit sie nicht mehr so sehr unter die Haut gehen. Das war ein starkes Plädoyer fürs Theater.
Wir können nicht alle Preisträger aufzählen, Michael Lages, aber die wichtigsten, die beste Schauspieler in beste Inszenierung, beste Bühne, vielleicht schaffen wir das, fangen wir mal mit den Darstellern an. Hier zum Beispiel freut sich Fritzi Haberland.
Ich freue mich so wirklich. Scheiße. Ah, ich freue mich so. Ich habe jetzt ganz viele Wetten verloren. Oh wei. Ein sehr großer, großer, eher kräftiger Mann. In diesem Fall hat man gesagt, Bud Spencer nämlich. Es braucht 4 Fäuste für ein Halleluja. Und deswegen möchte ich meinen 3 anderen Fäusten auf der Bühne danken. Lynn Reusse, Susanne Wolf und Bernd Moss, ohne die We Are The Band.
Ja, Florentina Holzinger, sage ich, Fritzi Haberland war das. Nein. War sichtlich aufgeregt, würde ich sagen. Ne? Hörbar aufgeregt. Wofür hat sie denn diesen Preis bekommen? Für welches Stück?
Na, für Jossi Wielers Elfriede Jelinek-Inszenierung Angabe der Person. Premiere war kurz vor Weihnachten voriges Jahr noch am Deutschen Theater von Uli Kuhn. Und das ist mit Sicherheit auch eine der herausragenden Inszenierungen des Jahres gewesen. Fritzi Haberland übrigens war deswegen, glaube ich, besonders nervös, weil das alte Thalia-Theater, wo das hier stattgefunden hat, das ist ja ihr Theater gewesen, mit ihr Theater gewesen. Von dort ging sie mit Uli Kuhr nach Berlin und die Bindungen nach Hamburg sind nach wie vor natürlich riesig und sehr, sehr kräftig und nervenzerfetzend.
Ja, weil ich eben Florentina Holzinger schon erwähnt habe, dieser Name steht auf meinem Zettel hier, weil sie wahrscheinlich sowieso nie auf einer Nominierungsliste fehlt in diesen Zeiten. Sie war nominiert für eine Inszenierung Tanz. Hat sie auch abgeräumt?
Ja, von abräumen kann da ja eigentlich gar nicht die Rede sein. Also ihre Produktion Ophelia's Got Talent, die nun wirklich schon rauf und runter und immer zu wieder ausgepreist und gewürdigt worden ist, hat natürlich auch diesmal auch noch den Faust bekommen. Das ist auch okay. Das war allerdings das Allererwartbarste an diesem Abend, wenn man auf die Nominierungen guckte. Das Wichtigste am Faust ist ja, dass da nicht nur die üblichen Verdächtigen immer vorkommen. Da wird auch in kleine Theater geguckt. Da gibt es sogar neben den sozusagen großen, ruhmreichen Auszeichnungen für Schauspieler und Regie auch Schauspieler und Regie für im Theater für junges Publikum. Es gibt eine ganz neue Kategorie, die heißt Ton und Medien. Da kommen so Leute wie Katie Mitchell vor, die es aber dann leider nicht geworden ist, sondern Michael von zur Mühlen, ein Opernmensch, der eine virtuelle Oper quasi erfunden hat. Es gibt eine neue Rubrik, die heißt Genre Springer. Das ist ein besonders kraus ausgedacht. Das sind so Sachen, die eventuell gar nicht unbedingt im Theater vorkommen müssten, die aber in der Pandemie sehr häufig vorgekommen sind, sondern also virtuelle Aufführungen rund um Theater, 360 Grad, das nur mit dem Computer geht. Thomas Cooper aus Essen hat diesen Preis bekommen. Und es gibt auch so eine Inszenierung, die tatsächlich nur sozusagen virtuell möglich ist. Und auch das hat inzwischen eine Chance. Es kommen auch Theater vor, die normalerweise nicht in der ersten Liga sozusagen gehandelt werden. Das Künstlerhaus Musanturm in Frankfurt beispielsweise, was ein grandioses Theater ist, aber nie sozusagen beim Theatertreffen oder so nominiert wird. Da ist diese Jury oder sind die Jurys, sind ja mehrere, die für Bühnenverein und Akademie für Sprache und Dichtung aktiv sind, sind einfach mit weiterem Horizont unterwegs und suchen tatsächlich auch nach Leuten, nach Künstlerinnen und Künstlern, die eventuell noch gar keiner kennt und die tatsächlich mit einem Preis tatsächlich erst aufs große Parkett geschubst werden. Das ist wirklich die Stärke dieses Preises.
Okay, weil manche finden diesen Preis ja auch fragwürdig, weil sie sagen, da sind Theaterleute, die selbst Vorschläge machen und andere, die dann über den Preis entscheiden, haben das vielleicht gar nicht gesehen. Also da würden Sie sagen, nee.
Nee, da bin ich ziemlich sicher, dass das nicht der Fall ist. Die Jury, die schlussendlich entscheidet, beruft sich auf Berichterstatterinnen aus unterschiedlichsten Bereichen, sind ehemalige Intendanten dabei, wie beispielsweise Jürgen Ziegel, der in Leipzig tätig war, Zielinski, der in Leipzig tätig war, die reisen tatsächlich auch ein bisschen wie die Theatertreffen-Jury, die sehen aber auch so schon fürchterlich viel und geben Tipps ab, die nicht sozusagen von der Szene für die Szene sind, sondern tatsächlich, wer dahin geht zur Faustpreisverleihung oder auch eine Karte kriegt, der sieht tatsächlich Künstlerinnen und Künstler, die eventuell bisher noch nicht so bekannt waren, zum Beispiel in diesen neuen Genres, ne, bei Genrespringer.
Michael Hages, Stefan Bachmann sollten wir noch erwähnen.
Ja, gerne. Also er hat für seine Reinhard-Götz-Inszenierung an den Horlop in Düsseldorf und Köln, ist ja eine Co-Produktion gewesen, den Regiepreis für Schauspiel bekommen. Und er wird ja nun demnächst nach Wien wechseln, auf den heißesten Stuhl, den es im Deutschen Theater gibt, auf den des Burgtheaterdirektors. Und er hat sehr schön seine Dankesrede, die so wie so viele Dankesreden alle möglichen Mitarbeiter benannte, hat er auch mit einer Perspektive bedacht. Eine alte Schauspielerin habe ihm neulich mal drei wirklich gute Tipps gegeben.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich. Johann Holtrop sagt an einer Stelle ziemlich am Anfang, wir müssen das Rad nicht neu erfinden, aber rundlaufen sollte schon. Und unabhängig davon habe ich das Gefühl, dass das Theater sowieso immer damit befasst, die Kunst überhaupt, immer wieder das Rad neu zu erfinden. Ja, das tun wir in Räumen, die hoffentlich immer respektvoller, immer fluider, immer bunter werden, die aber hoffentlich auch tollkühn und undogmatisch sind, die Widersprüche aushalten. Und eine ältere Kollegin hat mir letztens den Rat gegeben, oder besser gesagt, mir gewünscht, und das wünsche ich uns allen eigentlich. Sie sagte, ich wünsche Ihnen Mut, Frechheit und Ratlosigkeit. In diesem Sinne, vielen Dank.
Ja, daran ist nichts falsch, Stefan Bachmann. Nee. Bei der Verleihung des Faust-Theaterpreises heute Abend in Hamburg. Ich sprach darüber mit Michael Lages und in unserer Theatersendung Rang 1 haben wir mit der Leiterin des Fundustheaters in Hamburg, Sibylle Peters, gesprochen, nachzuhören. Selbstverständlich in unserer Audiothek Fundusforschungstheater und Kindertheater für alle Generationen nennt es sich. Die haben nämlich auch einen Preis bekommen. Am Schauspielhaus Zürich wurde heute Abend die Uraufführung von Liebes Arschloch gefeiert nach dem gleichnamigen Roman von Virginie Despentes. Erschienen im Februar dieses Jahres. Es geht um Zoe, Oscar und Rebecca. Zoe ist Bloggerin, wirft dem circa 50-jährigen Schriftsteller Oscar Machtmissbrauch vor. Oscar heult sich bei seinem Jugendschwarm Rebecca aus und daraus entfaltet sich dann so eine Abhandlung über die großen Diskursthemen unserer Zeit. Feminismus, MeToo, Klasse, Political Correctness und so weiter. Das Ganze im Roman in Briefform und man durfte daher gespannt sein, wie das dann am Schauspielhaus Zürich in Szene gesetzt wird. Christian Gampert war für uns dort und ist jetzt am Telefon. Wie hat die Regisseurin Jana Ross das gemacht?
Jana Ross ist ja eigentlich für ein sehr politisches Theater bekannt und überraschenderweise ist das ein relativ intimer Abend. Also sie macht als Hauptkniff, wenn man das so nennen kann, eine Regieentscheidung, die den ganzen Abend prägt. Sie nimmt nämlich die Bloggerin Zoe, die die Anklägerin quasi ist, völlig aus dem Geschehen raus. Die ist am Anfang da und spricht in ihr Handy und nimmt da ein Video auf und beklagt sich über die Männer. Das ist aber auch das Einzige, weil die Frau, die das spielt, ist eigentlich Musikerin und die geht dann zurück und macht nur noch die Musik. Das heißt, die Anklage wird in die Musik ausgelagert. In verschiedener Form. Also da wird dann auch mal Wagner eingespielt und Billie Eilish, aber die spielt dann auch selber. Rap und Hip-Hop und so weiter. Und der ganze Abend wird bestritten von den beiden anderen, sehr viel älteren Personen. Nämlich von Karin Pfammerter, die Rebecca spielt, diese Schauspielerin, der sich der am Pranger stehende, im Netz vom Shitstorm geplagte Matthias Neukirch, einer der wirklich tollen Charakterspieler dieses Ensembles hier, anvertraut und seine Geschichte erzählt.
Mhm. Interessant, dass das dann quasi unter dieser älteren Generation, sag ich mal, stattfindet und musikalisch dann von dieser jungen Bloggerin bespielt wird. Also ist das nicht auch eine Gewichtung, die da gemacht wird?
Ja, natürlich. Es ist eine Entscheidung, die ich sehr überraschend finde, weil der Abend dadurch überhaupt nichts Anklägerisches hat, sondern nach so einer ersten Phase, die mit relativ viel tänzerischen Elementen, Musikelementen loslegt und mit sehr viel Overdrive, vor allem von Karin Pfammerter bestritten wird, die sehr viel tanzen und Show abliefern muss, dann wird es aber immer intimer und das ist, glaube ich, das, was Jana Ross, die Regisseurin, eigentlich will. Die will weg von diesem Mediengetue, weil eigentlich findet ja alles im Netz statt. Das sind ja alles Netzblogs Postings, die da ausgetauscht werden, aber sie kommt eigentlich immer mehr zum Kammerspiel und dann werden die Figuren in ihren ganzen Widersprüchlichkeiten, Depressionen immer kenntlicher und Matthias Neukirch spielt letztlich einen Mann, der von Selbstzweifeln zerfressen ist, der bei Frauen nicht landen kann und der dann eben am Pranger steht, weil er aus dieser Unfähigkeit heraus sich dieser Pressereferentin, die ihn im Netz bloßstellt, genähert hat. Und Rebecca, die alternde Schauspielerin, hat ganz andere Probleme. Die hat sich als Frau eigentlich immer gut verkauft, merkt jetzt aber, als sie älter wird, als auch alternde Schauspielerin, dass ihr Marktwert nachlässt und merkt auch, dass sie was falsch gemacht hat im Leben. Und diese beiden, die auch drogensüchtig sind und wie gesagt depressiv, kommen sich wie in einem Therapiezirkel näher. Und das entfaltet im Lauf dieser ein, dreiviertel Stunden langen Inszenierung eine sehr schöne Intimität, die diese Show-Elemente dann immer weiter hinter sich lässt. Und ich muss sagen, ich bin ganz überrascht, dass Jana Ross das kann. Die hat sonst immer viel mehr mit sehr derben Mitteln gearbeitet hier in Zürich. Das ist vielleicht sogar ihre beste Inszenierung, weil hier die Personen sehr viel greifbarer werden und in ihrer Verletzlichkeit auch kenntlich werden.
Also eine große schauspielerische Leistung vielleicht auch, dass man diesen Briefroman, das haben Sie ja erwähnt, dann quasi Leben und Persönliches einhaucht, ja?
Ja, also die Bearbeitung ist so, dass sie einfach aus dem Roman so bestimmte thematische Inseln nimmt und die dann aber eigentlich sehr schön hintereinander häkelt. Mit der Zeit wird man doch von diesen Figuren mit auf so eine Art Seelenstriptease genommen. Alles bleibt in der Schwebe. Man weiß gar nicht so genau, was da passiert ist und wo das hingeht. Man weiß nur, dass das letztlich Opfer ihrer selbst sind, Opfer auch der Mediengesellschaft und dieses ständigen Zwangs zur Selbstdarstellung. Und natürlich gibt es am Ende dann so ein bisschen weibliche Solidaritätsaktionen und so ein bisschen Solidaritätsparolen. Aber das finde ich eigentlich lässlich. Also die Frauen sind zu gut zu den Männern und so weiter, wird dann am Schluss doch noch etwas plakativ gesagt. Aber das finde ich eigentlich relativ egal und nach der Handlungsführung auch fast verständlich, weil der Mann sinkt relativ in sich zusammen. Matthias Neukirch ist völlig in sich verkrochen, während die Frauen dann doch sagen, wir müssen was ändern, wir müssen unser Leben selbst in die Hand nehmen.
Liebes Arschloch, nach dem Roman von Virginie Despentes, heute Abend war Uraufführung am Zürcher Schauspielhaus und dort ist die nächste Vorstellung am Montag, den 27. November. Vielen Dank, Christian Gampert.
Bitte schön.
Vor 10 Jahren standen schon einmal 130 Musiker auf der Bühne der Komischen Oper in Berlin und sie sangen Heimatlieder. Der Clou, es waren alles einst Eingewanderte, sowohl in die DDR als auch in die Bundesrepublik. Und sie pflegten dort so eine Folklore, die es in ihrer alten Heimat gar nicht mehr so gab. Heute war das große Finale dieses Konzert nach über 40 Auftritten mit dabei. Auch Njami Sitzen, ursprünglich aus Kamerun, den wir hier im Hintergrund hören.
Ganguni, uso anda, uso anda, manganguni, uso anda. Ganguni, uso anda. Uso anda mangankuni, uso anda.
Hört sich ganz wunderbar. Mit dabei war unser Kritiker Tobi Müller, der vor 10 Jahren auch schon im Publikum saß. Hallo erstmal.
Hallo.
Sie sind jetzt direkt vom Schiller-Theater hierher ins Studio geradelt. Was hat denn von diesem Abend am meisten nachgeklungen auf dem Weg hierher?
Ganz viel, auf das wir hoffentlich noch zu sprechen kommen. Erstmal natürlich eine große Vielfalt. Es ist auch erweitert worden, nicht quasi nur die Leute, die von der BRD oder der DDR angeworben wurden oder eben als Vertragsarbeiter hier waren. Man ist auch optisch einfach wahnsinnig toll. Es sind immer alle präsent, ganz hinten an der Bühne und warten auf ihren Auftritt. Und gerade wenn Chöre kommen zum Beispiel, die sehr vielen schicken Kostüme der koreanischen Frauen, die in den 60er Jahren als Krankenschwester angeworben wurden, die jetzt in einem großen Chor singen. Das war sehr schön, einfach auch farblich anzusehen, denn die waren auch schon vor 10 Jahren dabei, der vietnamesische Quan Ho Chor mit 4 MusikerInnen hinten und das wird dann auch sehr szenisch mit Sonnenschirmen und so weiter. Also ich verstehe da natürlich genau gar nichts, aber es geht dann oft um eine Balz, würde ich mal sagen, wie man sich da gegenseitig besingt. Auch wirklich Jami Sitson, den wir jetzt kurz gehört haben, ist ein bisschen ein anderer Auftritt heute gewesen. gewesen, hat ganz allein angefangen, jedes Instrument erstmal so ein bisschen angeguckt, langsam angefangen, mit einer unglaublichen Range mit der Stimme von ganz hohem Falsett zum ganz tiefen Bass. Sie selber begleitet mit der Kalimba, die wir schon ein bisschen gehört haben, auch mit einem Perkussionsinstrument und so. Der Burner, das war eigentlich auch schon vor 10 Jahren so, sind quasi die Familie Stupa, Ethnogruppe Gora heißen die, aus Serbien, die serbische und auch südserbische, das heißt dann wohl tatsächlich kosovarische Folklore, einfach nur gesungen haben. Das hat eine Präzession, das hat einen Knall, das ist so ein bisschen gregorianisch, viele balkanische Einflüsse, eigentlich ist es Pop, wie es so ganz einfach dasteht im Raum. Und da hören wir uns jetzt mal eine Aufnahme an, die auch schon vor 10 Jahren auf einer der ersten CDs zu hören war.
Du!
Südserbische Folklore hören wir jetzt nicht so oft hier auf dem Sender. Dabei wird einem ja doch ziemlich warm ums Herz. Und mich erinnert es natürlich sofort an Goran Bregovic. Sie waren vor 10 Jahren, Tobi Müller, bei dieser Premiere dieser Heimatlieder. Und jetzt ist das Finale. Was hat sich denn in der Zeit verändert? Sieht das anders aus? Heute sind das immer noch dieselben Musiker oder gab es da einen Generationenwechsel? Was ist denn da passiert?
Sowohl als auch. Es gibt ganz viele dieser 8 Positionen, die wir heute jetzt gesehen haben. Ich habe nur 7 davon gesehen. Ich musste dann langsam los, dass wir heute zusammen sprechen können. Man merkt so, das ist eine Crew geworden. Das ist eine Band. Die waren zusammen auf Tour im Bus. Die sprechen miteinander. Die fangen hinten manchmal an zu klatschen, wenn vorne was anfängt zu grooven und so weiter. Das ist sehr schön zu sehen, wie vertraut man offenbar mittlerweile geworden ist. Einmal fingen Einzelne an, zusammen zu tanzen, ein schwarzer Kubaner mit einer älteren koreanischen Frau, dann kam eine Vietnamesin dazu, man hat so ein bisschen getanzt und bei Jami Sitson, den ich jetzt schon wieder erwähne, ist dann auch noch Youssef Belbashir aus dem Maghreb, von seinem Maghreb-Projekt dazugekommen und hat noch mitgesungen und so, man merkt, die haben einfach Bock aufeinander und haben sich jetzt auch in diesen 10 Jahren kennengelernt. Es gab eine 4-jährige Pause, wo es jetzt wieder aufgenommen wurde, aber die waren schon echt viel unterwegs auf großen Bühnen, das merkt man natürlich immer. Ich glaube, das Konzept ist nicht mehr ganz so wichtig wie vor 10 Jahren, dass man gesagt hat, ja, Heimatlied aus Deutschland, das ist Folklore, die jetzt hier nochmal einen anderen Dreh kriegt. Das kann man gar nicht mehr so richtig sagen. Was ist jetzt aus den Herkunftsländern? Was kam hier in Deutschland dazu? Erinnert man eben an eine Heimat, die selbst quasi vom Verschwinden begriffen ist. Aber es gab tatsächlich auch was Neues dazu. Und das ist wirklich sehr interessant heute gewesen. Petra Nachtmanova, eine Deutsche mit polnischen, tschechischen Wurzeln, die mit ihrem türkischen Mann Ceyhun Kaya so eine Art hybride anatolischen Folk gespielt hat, auf Instrumenten, die eigentlich nicht so zusammenpassen. Die kommen ungefähr aus diesem Raum, bisschen komplexer arrangiert, auf Türkisch gesungen dann tatsächlich. Das war wirklich wahnsinnig bezaubernd. Da musste ich dann leider raus, da habe ich die letzten Töne gerade nicht mehr gehört. Aber das lässt sich dann in so ein einfaches Konzept eigentlich gar nicht mehr pressen. Man merkt einfach, okay, das ist Folk und der geht jetzt wirklich woanders hin. Gerade das sind auch nicht unbedingt Leute, die da herkommen. Man kann sich das auch aneignen. Mhm. Also das ist vielleicht so eine Art Fortschritt von vor 10 Jahren.
So, und jetzt fragt man sich, warum hören die auf, wenn die so toll zusammengewachsen sind und ich schon Gänsehaut bekomme allein bei dem, was sie mir erzählen?
Tja,
schade.
Zum einen ist es vielleicht tatsächlich auch das Alter zum Teil. Die sind auch alle 10 Jahre älter geworden. Es gab schon Nachmanova ist das gute Beispiel dafür. Das ist eine junge Frau, ich schätze, die ist höchstens Mitte 30, wahrscheinlich eher 30, die das gemacht hat. Es ist vielleicht auch ein bisschen tot durch Erfolg. Ich meine, migrantische Folklore in Deutschland hat doch deutlich mehr Sichtbarkeit gekriegt in den letzten 10 Jahren. Gleichzeitig gab es ja auch Songs of Gastarbeiter von Imran Ayata und Bülent Kulukçu. Wir hatten auch mehrfach hier darüber berichtet. Das hat sich dann jetzt eher auf türkische Folklore in Deutschland natürlich konzentriert. Da ist das quasi diverse, was wir heute gesehen haben. Es gibt diesen wunderbaren Film von Cem Kaya, Liebe, die D-Mark und der Tod, der immer noch in der Arte-Mediathek steht, ganz toll über die quasi Berliner und die deutsche Diaspora der Türken von den 70er Jahren bis hierhin. Man kriegt Geld dafür, die Töpfe sind offen, man kann was machen. Aber diese Sichtbarkeit, wie soll man sagen, hat eben auch einen Nachteil. Das heißt ja nicht, dass deswegen alles leichter geworden ist. Und Jochen Kühling, der das Projekt angestoßen hat, damals zusammen mit Mark Tekesidis. Jochen Kühling ist jetzt quasi noch übrig geblieben mit dem Kapellmeister David Beck, glaube ich, heißt er, hat das auch mal anekdotisch erzählt. Also wenn dann Intendanten auf die zukommen und sagen, sag mal, habt ihr auch Syrer? Wo man so merkt, jetzt geht es auch ein bisschen um Tokenism, man möchte jetzt ein bisschen das Richtige auf die Bühne stellen oder noch härter, wo es dann plötzlich heißt, habt ihr Schwarze auf der Bühne, wir können für deren Sicherheit nicht garantieren. Wir können jetzt ungefähr denken, in welchen Regionen Deutschlands das der Fall sein wird. Aber man hat einerseits mehr Sichtbarkeit für solche Projekte, man kann sie machen, und andererseits ist es aber auch gefährlicher geworden. Und das ist diese unheimliche Ambivalenz dieser Projekte, wo man dann vielleicht auch nach 10 Jahren mal sagt, gut ist jetzt.
Tobi Müller über neue Heimatlieder. Nach 10 Jahren geht das Projekt zu Ende. Und heute war das letzte Konzert in der Komischen Oper Berlin mit ihrer Außenstelle Schillertheater. Heute mit Rosario Bonner.
Die mit einem deutschen Astronauten in den Weltraum gereiste Kopie der Himmelsscheibe von Nebra ist seit heute zusammen mit dem Original im Museum zu sehen. Der Astronaut der Europäischen Weltraumorganisation ESA, Matthias Maurer, übergab die Scheibe an das Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle. Die Himmelsscheibe von Nebra gilt als einer der bedeutendsten archäologischen Funde des vergangenen Jahrhunderts und zählt zum UNESCO-Weltdokumentenerbe.
Die Scheibe hat vor 3600 Jahren viele Menschen inspiriert und hat auch mich inspiriert. Und die großen Fragen, wie ist das Weltall entstanden, wie ist das Universum entstanden, gibt es Leben da draußen, diesen Themen, die auch heute noch aktuell sind.
Astronaut Matthias Maurer, der eine originalgetreue Kopie der Himmelsscheibe zu seinem 6-monatigen Forschungsaufenthalt auf der Internationalen Raumstation ISS mitgenommen hatte. Das Hebammenwesen soll zum immateriellen Kulturerbe erklärt werden. Deutschland ist an einer entsprechenden Nominierung beteiligt, über die auf einer UNESCO-Tagung Anfang Dezember in Botswana entschieden werden soll. Wie die deutsche UNESCO-Kommission mitteilte, beteiligt sich Deutschland an insgesamt 3 Nominierungen. Neben dem Hebammenwesen könnten auch die manuelle Glasfertigung und die traditionelle Bewässerung Kulturerbe werden. Zum immateriellen Kulturerbe zählen lebendige Traditionen aus den Bereichen Tanz, Theater, Musik, mündliche Überlieferungen, Naturwissen und Handwerkstechniken. Die österreichische Schauspielerin Heidelinde Weiß ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Sie spielte in mehr als 100 Filmen und Fernsehproduktionen wie Derrick, Der Alte oder Das Traumschiff mit. Die aus Villach im Bundesland Kärnten stammende Schauspielerin verbrachte fast ihr ganzes Berufsleben in Deutschland. In den vergangenen Jahren war sie wieder in ihre Heimat zurückgekehrt. Auf der Theaterbühne trat sie unter anderem in Berlin, Hamburg, Düsseldorf und München und bei den Salzburger Festspielen auf. Als Sängerin wurde Heidelinde Weiß 1976 mit dem Deutschen Schallplattenpreis geehrt.
Das waren die Kulturnachrichten hier bei Fazit. 218 Mal wurde Wetten, dass im Fernsehen ausgestrahlt. Es gab mehr als 1000 Wetten und die häufigste Wettpatin war Iris Berben, aber das Gesicht von Wetten, dass, das ist natürlich Thomas Gottschalk, der Mann, der Wetten, dass wie kein anderer zu der deutschen Samstagabendshow schlechthin machte seit 1987, der die besten Quoten einfuhr, der sich aber auch sichtbar schwer tut, die Bühne zu verlassen, abzutreten in den verdienten Ruhestand. Heute Abend soll es die wirklich letzte Show gewesen sein. Gerade ist sie zu Ende gegangen. Riesenapplaus zu Beginn, Applaus dann auch natürlich Riesenapplaus zum Abschied. Jenny Zielka, Medien- und Kulturkritikerin, hat für uns mitgeschaut. Ich übrigens auch ein bisschen nebenbei. Jenny Zielka, gehören Sie jetzt zu denen, die sagen, endlich vorbei oder die diesem Wetten, dass auch jetzt noch im Jahr 2023 was abgewinnen konnten?
Ja, eher das Erstere. Also ich kann dem zwar schon was abgewinnen, weil es mir natürlich einfach medienmäßig unheimlich wichtig war. Das sehe ich auch. Wir sind alle mit Wetten, dass aufgewachsen. Das war ein Format, was es damals so nicht gab, was also ganz Neues geschafft hat. Und das finde ich auch alles wieder. Und das hat sich heute auch wieder gezeigt, weil das eigentlich wieder so eine klassische Sendung war, also mit diesen typischen, es gibt ja mal diese Kinderwette, wo das was fürs Herz, also ein süßes und tolles Kind, was irgendwas kann. Es gibt immer eine Wette mit Körperstärke, diesmal waren es Schweizer Männer, die so einen 7 Tonnen schweren Waggon ziehen. Es gab Gabelstaplerfahrerinnen, die mit ihrem Gabelzinken Handy aufladen, ein Mann, der Hähne am Schreien erkennt, ein Hund, der zählen kann, eine Frau, die sich Strichcodes merkt. Also immer diese normalen Leute, die dann plötzlich Samstagabend da sitzen und dazu dann die Stars, mit denen immer so ein bisschen geplaudert oder eben so fast geplaudert wird, die ihre neuen Platten oder Tourneen oder Filme da vorstellen und bewerben. Da waren heute Take That und Cher und Matthias Schweighöfer und Jan-Josef Liefers und Helene Fischer und Shirin David, die haben zusammen eine Kollaboration, haben einen Song vorgestellt. Also eigentlich war es eine ganz klassische Sendung, bloß dann eben am Ende dann doch relativ dramaturgisch aufwendig. Also eher mehr Applaus als Tränen, aber der Höhepunkt war im Prinzip am Ende, dass Thomas Gottschalk mit einem in der Schaufel eines Baggers quasi von der Bühne gefahren wurde. Mich hat das so ein ganz bisschen an die Müllabfuhr erinnert, aber trotzdem war das, glaube ich, ganz, also als dramaturgische Höhepunkt gemeint auf jeden Fall.
Ja, aber Thomas Gottschalk, das habe ich auch gedacht bei dem, was ich heute gesehen habe, der ist sich halt auch für nichts zu schade. Das ist vielleicht auch die Qualität.
Ja, das stimmt. Also er hat ja immer dieses sehr jugendliche und sehr offene gehabt. Also war sehr schlagfertig. Der kommt ja auch vom Radio, kann wirklich viel auffangen und kommentieren und hat eigentlich von nichts und niemandem Angst gehabt. Aber allerdings merkt man heute, fand ich schon, dass das einfach nicht mehr so ist. Das mag einerseits daran liegen, das hat er selber sogar gesagt. Er hätte ja auch unter anderem aufgehört, weil er Angst hat, irgendeinen Shitstorm herzulabern. Also so hat er es ausgedrückt. Also mit anderen Worten, er findet, dass die ganze Diskussion wahrscheinlich, was man jetzt angeblich nicht mehr sagen darf, findet er schwierig und will das deswegen nicht mehr machen. Das passt auch zu ihm. Aber ich finde auch, dass er auch abgesehen davon, man merkt schon, dass der auch einfach müde ist. Also es war nicht mehr so schnell, er bewegte sich nicht mehr so schnell und sprach nicht mehr so schnell. Es gab sehr viele Lücken in dieser Sendung heute, also so Tonpausen, die mich wirklich gewundert haben. Und das dazu kommt auch noch, finde ich, dass das Format, so wie es heute auch nochmal gezeigt wurde, Regie Frank Hof, der das schon ganz, ganz lange, seit Jahrzehnten quasi macht, diese Art von Publikumsschwenks, wo dann erstaunlicherweise immer wieder junge Blondinen sitzen, wenn die Kamera ins Publikum geht, also genau da, wo die Kamera hingeht. Diese Performance, also bei jedem Song, der performt wird, tanzen irgendwelche normativ schönen, jungen, weiblichen Hupfdohlen herum und er fasst alle Leute an, Herr Gottschalk, also fast jeden an, der ihm da irgendwie vor die Flinte kommt. Das sind alles so Dinge, da würde ich auch sagen, ja, das hat sich auch wirklich überholt. Ja, das ist ein Tempo, was nicht mehr zieht und das ist auch eine Art und Weise der Darstellung oder des Medienformats, was sich echt überholt hat. Mhm.
Ja, ich fand es auch erstaunlich, wie unverändert diese Show ist nach all den Jahren. Also ich weiß nicht, ob ich sie 10 oder 15 Jahre oder 20 vielleicht sogar schon nicht mehr gesehen habe. Und es war einfach so wie früher, auch sozusagen von der Ästhetik her.
Genau, das ist das. Man kann natürlich sagen, es macht die Sendung aus und das ist ihre Qualität und damit arbeitet das ZDF ja auch genau. Wir sind halt so und man kann es schnell erkennen. Ich finde es auch immer wieder. Der hat dieses altmodisch hat ja auch was sehr Schönes, also zum Beispiel so eine riesige Deko zu bauen. Für diesen Hund, der zählen konnte, hatte man so ein riesiges, also wie immer da eigentlich so ein Set gebaut mit einem riesigen Knochen und so. Also man hat sich wirklich viel Mühe gegeben, diese Wetten schön auszustaffieren und die sind ja auch so absurd. Ich finde auch, dass es wirklich einmalig ist im deutschen Fernsehen, dass dieses Konzept, dass da Stars sitzen, die ja auch nie so richtig verstehen, was sie da machen müssen. Ne? Also einerseits sind dann diese unbekannten Leute da, die irgendeinen Quatsch machen und dann sitzt dann Cher da oder auch immer alle anderen, auch Lionel Richie, egal wer je da war und versteht überhaupt nicht, was er machen soll. Warum soll er auf dem setzen? Warum verliert er jetzt? Es wird nie erklärt. Und dass das beides dann trotzdem so tapfer und etwas trotzig durchgezogen wird, das Konzept, das finde ich schon auch bemerkenswert und auch fast schon irgendwie ein bisschen radikal. Aber wie gesagt, es sieht einfach aus wie Fernsehen von früher und da wir Menschen von früher auch alle weniger werden, nehme ich an, ja, es wird ja noch weiter gehen, heißt es, eben nicht mit Gottschalk, also man könnte sich vorstellen, dass es nochmal irgendeine Sendung gibt mit jemand anderen, aber es wäre schon wirklich vielleicht ganz sinnvoll, da jemanden zu nehmen, der eine ganz andere Art von Entertainer-Qualitäten hat und anders spricht, ne? Also jemand Jüngeren, der eine andere Art von Unterhaltung kennt.
Die Medienkritikerin Jenny Zielka über die letzte Wetten, dass Show mit Thomas Gottschalk. Vielen Dank fürs Schauen.
Ja, gerne.
Der Terroranschlag der Hamas und der Krieg im Gazastreifen hält die Öffentlichkeit weiter in Bann und er wird natürlich von Medienschaffenden auch versucht zu verarbeiten. Die ersten Filmprojekte, die starteten gleich nach dem 7. Oktober. Wie blicken palästinensische und israelisch-palästinensische Filmschaffende auf die Ereignisse? Das sieht natürlich ganz anders aus als die Perspektive der israelischen Filmszene. Christian Berndt hat einige Stimmen einfangen können, obwohl sich kaum jemand öffentlich zu Wort melden will.
Ich weiß, wieso Saul sie hergeschickt hat. Um mich davon zu überzeugen, 1000 Taliban-Gefangene hier frei herumlaufen zu lassen.
Diese Menschen, von denen Sie reden, sind Kriegsgefangene.
Sie sind Terroristen.
Agentin Carrie Matheson verhandelt mit dem afghanischen Vizepräsidenten Ghulam. Die Amerikaner setzen auf Verhandlungen mit den Taliban. Ghulam glaubt nicht an Frieden. In der 8. Staffel der US-Serie Homeland spielt Mohammad Bakri den afghanischen Vizepräsidenten. Bakri ist der berühmteste palästinensische Schauspieler. Der 69-Jährige lebt in Israel und hat auch einen israelischen Pass. Er lebt in dem Dorf, in dem er geboren wurde, im Norden Israels, sagt Bakri. Der Schauspieler hätte jetzt drehen sollen, aber angesichts des Krieges wurde der Dreh nach Zypern verlegt. An einem Film zu arbeiten, käme für ihn aber im Moment sowieso nicht in Frage.
Now I am occupied with the war. I cannot think.
Er sei mit dem Krieg beschäftigt, er könne derzeit nicht denken oder künstlerisch arbeiten, alles sei blockiert. Bakri kritisiert scharf den Gaza-Krieg, den Israel gegen die Hamas führt. Er sei sehr traurig darüber, was am 7. Oktober geschehen ist. Er fühlt gleichermaßen Trauer über die israelischen und die palästinensischen Opfer, sagt er. Aber er hält die israelische Reaktion für unverhältnismäßig. Die Zerstörungen und das Töten von unschuldigen Menschen und Kindern sei nicht gerechtfertigt, meint Bakri. Mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt beschäftigt sich Bakri seit Jahrzehnten. Er hat selbst einige Dokumentarfilme zum Thema gedreht, darunter Jenin Jenin. In dem Film setzt sich Bakri mit den Gefechten zwischen bewaffneten israelischen Soldaten und Palästinensern in der Stadt Jenin im Westjordanland 2002 auseinander. Es war die zweite Intifada. Israel startete eine Militäroffensive, weil aus Jenin etwa ein Drittel aller Selbstmordattentäter kamen. Bei dem Einsatz starben 2 Dutzend israelische Soldaten und über 50 Palästinenser. Die palästinensische Seite sprach bei den getöteten Palästinensern von Zivilisten, die israelische Seite von Kombattanten. Bakri interviewte für den Film die Bewohner von Jenin. Kritiker warfen dem Film Einseitigkeit vor, weil Bakri nur palästinensische Augenzeugen befragt hatte und falsche Behauptungen hatte Bakri im Film unwidersprochen stehen gelassen, so der Vorwurf. Arte stoppte seinerzeit die Ausstrahlung des Films, aber auf der Israel-Palästina-Filmwoche München lief Jenin Jenin. Seit dem Streit um den Film gab es keine Zusammenarbeit mehr mit israelischen Filmschaffenden, sagt Bakri. Ins Fernsehen, wo er früher sehr präsent war, wird er auch nicht mehr eingeladen. Aber auch er wolle im Moment nicht mit israelischen Filmschaffenden zusammenarbeiten.
It's impossible now to work with Israeli.
Es sei für ihn im Moment unmöglich, mit israelischen Filmemachern zusammenzuarbeiten. Und so ging es auch vielen anderen israelisch-palästinensischen Filmschaffenden. Bakri hat es immer als seine Aufgabe bezeichnet, für einen Dialog zwischen Israelis und Palästinensern einzutreten. Bakri hofft, dass Israel verstehen werde, dass die Besatzung enden müsse. Es müsse 2 Staaten geben, denn so wie es jetzt ist, könne es unmöglich weitergehen. Bakri war der einzige angefragte palästinensische Regisseur, der sich im Radio äußern wollte. Einige haben sich nur bereit erklärt, ohne Mikrofon zu sprechen. Die Verzweiflung ist deutlich zu hören. Ein Regisseur erzählte, durch die jüngsten Ereignisse sei seine Realität verloren gegangen. Anne-Marie Yassir hat sich schließlich bereit erklärt zu sprechen. Die palästinensisch-amerikanische Regisseurin wurde als Kind einer christlichen Familie in Bethlehem geboren und lebt seit dem College in den USA. Sie hat alle ihre Filme wie Das Salz des Meeres in Israel und den Palästinensergebieten gedreht.
It's the blackest, bleakest moment. I can't believe.
Sie meint, es ist der schwärzeste, düsterste Moment. Sie wollte kürzlich mit dem Dreh ihres nächsten Films in Israel und den Palästinensergebieten beginnen. Das Team war schon vor Ort. Jetzt ist alles gestoppt.
Cinema making films is the least of our worries.
Filme machen sei gerade die geringste ihrer Sorgen, trotzdem wird sie weiter hier drehen, sagt sie.
It's never been easy. Every Palestinian film is made by.
Es war nie einfach, sagt Yassir. Jeder palästinensische Film sei eine Mischung aus Wahnsinn und Wundern. Alleine die Crew zusammenzubringen sei eine Herausforderung, denn Palästinenser könnten sich nicht überall frei bewegen und bräuchten für verschiedene Orte verschiedene Pässe. Von gemeinsamen Filmprojekten von israelischen und palästinensischen Filmschaffenden wüsste sie nichts. Sie meint, das hätte es schon vor dem 7. Oktober so gut wie nicht gegeben. Aus der palästinensischen Filmszene hört man große Verzweiflung. Der Film scheint jedenfalls keine Möglichkeit zu bieten, dass es einen Dialog gibt zwischen Israelis und den Palästinensern.
Einblicke in die palästinensische Filmszene in der aktuellen Situation waren das von Christian Berndt. Und wie immer am Samstag schauen wir zurück in die Feuilleton-Highlights der Woche heute mit Arno Orzesek.
Wirklich schade, dass es offiziell keinen Superlativ des Partizips vernichtend gibt, denn es drängt uns zu sagen, die vernichtendste Kritik der Woche galt Ridley Scotts Film Napoleon. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schlagwetterte Andreas Kilb, Napoleon als Ärgernis zu bezeichnen, wäre ein zu großes Kompliment für diese aufgeblasene, zweieinhalbstündige Nichtigkeit von einem Film. Thomas Assheuer dagegen, der seine ästhetische Urteilskraft generell nicht so herrisch walten lässt wie der FAZ-Kollege Kilb, fand in der Wochenzeitung Die Zeit mildere Worte. Mit Napoleon treibt Scott die Opferlogik auf die Spitze und macht uns die Rechnung auf. Was wir Weltgeschichte nennen, ist eine Chronik des Grauens. Mit 600.000 Mann zog der Kaiser nach Moskau, mit kaum mehr als 100.000 Soldaten kehrte er zurück, alle anderen waren elend verreckt. Das war barbarischer Irrsinn und so unterbreitet Scott eine Botschaft, die so schlicht und so naiv ist, dass nur ein Kino-Epos sie beglaubigen kann. Helden wie Napoleon sind Verbrecher und es wäre der Menschheit viel erspart geblieben, wenn sie ihre Gefühle nicht dem Kampf um die Macht geopfert hätten. Thomas Assheuer in der Zeit. Wenn Napoleon ein Verbrecher war, kann Wladimir Putin dann keiner sein? Genau das glauben Vika und Vadim Tsiganov, ein erfolgreiches Paar aus dem patriotischen Showbusiness in Russland, wie es wiederum in der FAZ hieß. Die Autorin Irina Rastorgujeva beschrieb am Beispiel des Ehepaars Russlands orthodoxe Staatsideologie. Dass Krieg eigentlich schlecht sei, finden auch die Tsiganovs. Doch sie erklären, Putin sei getäuscht und von der Weltregierung in den Angriff hineingezogen worden. Er sei bloß eine Schachfigur. Hier kommt der Nahostkrieg ins Spiel. Denn die Weltregierung verfolgt angeblich den Plan, durch Krieg einen Teil des ukrainischen Territoriums zu räumen, um Israelis dort anzusiedeln. Krieg sei dafür die billigste Methode. Mit dem gleichen Ziel sei die Hamas in Israel eingefallen, um den Prozess der Umsiedlung einzuleiten. Auch dies ein Trick der Juden. Die Tsiganovs haben nichts gegen Juden, nein, sie sind keine Antisemiten, das schwören sie bei Gott. Da aber Putin von den Freimaurern getäuscht wurde, sei der Dritte Weltkrieg da und alles liege in Gottes Hand. Putin habe, wenn er sich Gott zuwende, die Chance, ein heiliges Russland aufzubauen. Für das Ehepaar ist seine Militäroperation heilig. Um's flapsig zu sagen, komplett irre, was die FAZ-Autorin Rastorgujeva aus der russischen Öffentlichkeit berichtete. In Israel dürfte niemand, jedenfalls kein Jude, annehmen, dass das Massaker der Hamas einem jüdischen Drehbuch gefolgt sei. Doch was ist mit den Leiden der Menschen in Gaza? Jürgen Habermas hatte kürzlich argumentiert, dass die Maßstäbe verrutschen, wenn dem israelischen Vorgehen in Gaza genozidale Absichten zugeschrieben werden. Im Berliner Tagesspiegel erläuterte Gerrit Bartels die britische Antwort auf Habermas, unterzeichnet von Wissenschaftlern aus mehreren Ländern, auch vom deutschen Pop-Theoretiker Dietrich Dietrichsen, und veröffentlicht im britischen Guardian. Die Erwiderung im Guardian suggeriert, dass Israel dabei sei, einen Völkermord zu verüben, so Bartels. Die Unterzeichner verweisen auf Debatten unter Rechtsexperten und Völkermordwissenschaftlern, ob die rechtlichen Voraussetzungen für Völkermord erfüllt seien und ob es sich bei Israels Vorgehen hinsichtlich der Zerstörung ziviler Infrastruktur wie Krankenhäusern, Schulen, Gebetsstätten womöglich um die Vorstufe eines Genozids handele. Man wirft Habermas vor, all das auszublenden. So Gerrit Bartels. Der Soziologe Nathan Snyder indessen kritisiert in dem Magazin Der Spiegel, dass Israel-Kritiker immer zu den 7. Oktober ausblenden. Dieser Tag sei eben kein Teil des manchmal auch kriegerischen Hin und Her zwischen Israelis und Palästinensern, sondern ein außerhalb des Konflikts stehendes Ereignis. Die Wiederkehr dessen, wogegen der Staat Israel einmal gegründet worden ist. Und Snyder weiter? Es gibt nur eine verzweifelte Aussage, die wahr ist. Die Hamas-Terroristen sind grausame Dschihadisten, die mit allen Mitteln bekämpft werden müssen. Für die Hamas gibt es nur eines, die Vernichtung der Israelis und der Juden. Es gibt kaum Menschen in Israel, links, Mitte oder rechts, Juden oder Nichtjuden, die ein Problem damit haben, sich zu verteidigen und die Hamas zu zerschlagen. Das ist kein genozidaler Triumphalismus, sondern ein Akt der Verzweiflung, denn der 7. Oktober ist geschehen. Was heißt, dass er immer wieder geschehen kann. In der Süddeutschen Zeitung hieß es unterdessen, seit dem Überfall der Hamas auf Israel hat das Antisemitismusproblem der Dokumenta eine neue Dimension. Nils Minkmar berichtete von einer Krisentagung in Kassel. Ursprünglich sollte es um eine Art Nachbetrachtung der letzten Dokumente gehen, aber seit dem 7. Oktober ist dieses Thema in eine neue Phase übergegangen. Aus der verzerrten Darstellung der Juden in der Kunst wurde ihre Ermordung in den Pogromen der Hamas. Und eine weltweite Solidarität mit den Tätern. Und der tiefe Schatten der 15. Dokumenta droht auch die 16. zu verschlingen. Das Symposion war sich also in einem Punkt immerhin einig. Die Dokumenta befindet sich an einem Nullpunkt. Dass eben darin eine Chance liegt, behauptete Hanno Rauterberg unter dem kühnen Titel »Die nächste Dokumenta wird die beste in der Zeit«. Die nächste Dokumenta müsste damit beginnen, sich der obsessiven Selbstbespiegelung zu entwinden und stattdessen jener Kraft die Bühne zu bereiten, die zuletzt kaum noch gesichtet wurde, dem Eigensinn der Kunst. Einer Kunst, die frei ist von jeder Bekenntnispflicht, die mehr sein will als ein bebilderter Leitartikel, die für eine ästhetische Erfahrung eigenen Rechts eintritt, rauschhaft, verführerisch, unhaltbar. Hanno Rauterberg in der Zeit. Wir wünschen Ihnen einen rauschhaften, verführerischen Sonntag und werfen Sie einem Menschen, der es verdient, doch das zu, was eine Überschrift der Wochenzeitung Der Freitag angepriesen hat. Blicke, die man nicht vergisst.
Das war der Rückblick auf die Feuilletons der vergangenen Woche mit Arno Orzesek und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und gute Nacht.